ein offenes Grab. Wer es nicht glaubt, kann nachher gucken, was alles da ist. Wir feiern doch heute diesen Tag des offenen Grabes. Aber wie war das damals und wie ist das eigentlich heute? Denn auch heute werden noch Gräber geöffnet, meistens von den Archäologen, die sagen, ja, noch 4000 Jahre Ägypten, kann man schon mal in so eine Kammer reingucken. Und dann sind sie sehr enttäuscht, wenn das Grab leer ist. Denn am liebsten würden diese, kann das etwas leiser gestellt, wenn er das halt. Dankeschön. Weil am liebsten würden die eine ganze Menge an Beigaben finden und die Mumie finden, weil das Aufschluss gibt über die Geschichte. Auch vor noch nicht allzu langer Zeit haben die Archäologen in Ägypten wieder so ein ganz tolles Grab aufgegraben, ausgegraben und gestaunt über das, was alles da war. Sogar mit Sargdeckel und dann die Mumie innen drin. Und am liebsten würden die Mumie abwickeln und mal schauen, was da ist. Aber sie haben auch Angst zu zerstören. Als nach dem Karfreitag, nach dem Passafest, die Frauen zum Grab gegangen sind, haben sie gedacht, erstens, wie kriegen wir den dicken Stein da weg? Na gut, wir haben ja Kinder gehabt, die geholfen haben, heute Morgen. Ja. Aber wie erstaunt waren sie, dass sie nach diesen Feiertagen ein offenes Grab vorgefunden haben. Damit hat es ja schon angefangen. Und wie soll man denn damit umgehen? Ich lese uns aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die ersten 10 Verse. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab und sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Und da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen. Und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Und sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Und die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein und er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Und jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Ich bin gestolpert über diese drei Wörter in dem einen Satz. Und er glaubte. Und was hatte er gesehen, der Johannes? Weil wer schreibt das und redet von sich immer in der dritten Person? Was hat er ja gesehen? Hat nichts gesehen. Hat ein leeres Grab gesehen. Und trotzdem, in dem Grab gab es eine Indiz, wodurch Johannes zu dem Schluss gekommen ist, es ist alles wahr. Es stimmt, Jesus ist von den Toten auferstanden. Er glaubt. Und welches Indiz war das denn? Ich habe den Text vorgelesen. In dem Text steckt es drin. Was hat Johannes gesehen? Was ihn überzeugt hat, Jesus lebt. Wer weiß es? Ihr könnt lange nachdenken, dann brauche ich die Predigt nicht so lange halten. Also das ist ja auch gut. Bitte?
Die Tücher waren in dem Grab.
Und was und warum war das so wichtig?
Warum?
Lieber Helmut, warum war das so wichtig?
Ja, das kann ich dir leider nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber ich weiß ja, dass das ein Relikt war, aber das kann ich dir jetzt nicht so sagen.
Okay, gut.
weil es Leichentücher waren, also weil eine Leiche drin eingewickelt war.
Ja, war ja drin, ja.
Also Beweis, da lag eine Leiche drin, also ein Toter.
Ja, aber der ist jetzt weg. Ja.
Und warum kommt Johannes zu dem Schluss, dass er auferstanden ist? Ja, der Tote selber, aber nicht keine Grabräuber.
Genau, also der Tote müsste sie selber abgewickelt haben. Das ist die Vermutung jetzt.
Das ist die Vermutung, der Beweis. Ja, okay. Ja. Und das am Ostersonntag. Ja, wir lösen diesen Krimi auf. Es könnten keine Grabräuber gewesen sein, ganz klar. Denn Grabräuber haben nur eins im Sinn, so schnell wie möglich alles, was Wert von Wert ist, rauszuholen. Und auspacken kann man hinterher. Auspacken kann man hinterher. Das wird auch jetzt schon noch gemacht. Und bei vielen Gräbern, die man in Ägypten gefunden hat, waren die Menschen sehr, die Archäologen sehr enttäuscht, dass die Gräber einfach leer waren. Man hat alles erstmal mitgenommen und später aussortiert. Wer würde jetzt einfach eine Leiche so transportieren, indem man ihn komplett ausgewickelt hat und die Tücher, in der er eingewickelt ist und damit ein Stück weit unerkenntlich gemacht worden ist, einfach liegen lassen. Einfach mit so einer Straße morgens früh über die Straße gehen und das wäre es dann gewesen. Und hier sind die Tücher sind im Grab geblieben. Annette, du hast recht. Ja? Der Tote hat selbst die Tücher abgewickelt. Hat sich frei machen können und hat sogar das, was sein Gesicht bedeckt hat, hat er zur Seite gelegt an einer anderen Stelle, bevor er den Rest gemacht hat. Und das hat Johannes überzeugt, dass das, was Jesus von sich gesagt hat, er muss ja nach Jerusalem gehen, um dort zu erfüllen, alles, was von ihm geschrieben steht, dass das wahr wird. Und von ihm steht zum Beispiel geschrieben, zum Beispiel im Psalm 16, ich habe Gott, den Herrn, stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist. Ich werde nicht wanken. Und darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, denn mein Leben wirst du, Gott, dem Sheol, also der Unterwelt, nicht lassen. Wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Jesus hat auch das erfüllt, indem er nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist. Das, was wir heute feiern und wo wir so viele Belege dafür haben, dass das stimmt, war damals ganz zu Anfang gar nicht anwesend. Und trotzdem, es ist einer da, der es kapiert hat. Und wenn ich es verstanden habe, dann werde ich das alles auch sehen. Ein niederländischer Fußballphilosoph, mittlerweile lebt er ja auch nicht mehr, war eines der bekanntesten Weltfußballer, Johan Cruyff, aus den 60er, 70er Jahren, hat mal gesagt, man kapiert es erst einmal, wenn man es verstanden hat. Und dann wird man es auch sehen. Wenn ich etwas verstanden habe, werde ich durchblicken. Als ich studierte, hat man mir gezeigt, wie ich auch Pflanzen erkennen kann und woran ich die erkennen kann. Und dann sieht man immer wieder an den einzelnen Merkmalen, was Sache ist. Und was meine Aufmerksamkeit erregt, da werde ich immer sehen, das wächst. Da werde ich immer mehr Energie drauf wenden, um das wahrnehmen zu können. Und für Johannes war das der erste Schritt, wo die anderen, auch Petrus, davor standen und gesagt haben, der ist ja weg. Was soll ich jetzt? Und er hat es nicht verstanden. Und dann ist Jesus den Jüngern erschienen, das wissen wir ja. Am gleichen Tag, am Tag darauf, als mit den Emmaus-Jüngern, Paulus schreibt sogar davon, dass er auf einmal 500 Menschen erschienen ist und ganz zuletzt auch ihm, Paulus, in dem Paulus auf dem Weg nach Damaskus war und dann diese lebensverändernde Begegnung mit Christus hatte. Jesus lebt, auch heute noch. Und weil er lebt, sitzen wir doch alle hier. Das ist doch die Grundlage unseres Glaubens. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus lebt. Das Grab ist leer. Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass es leer ist. Und wir wissen am eigenen Körper, am eigenen Leib, dass das, was Christus getan hat, wahr ist. Wir haben es verstanden, denn als wir geglaubt haben, irgendwann zu dem Schluss gekommen sind, das, was Christus getan hat, ist wahr. Und es gilt auch mir, als wir das gemacht haben, also diese Entscheidung getroffen haben, dann hat Jesus uns nicht allein gelassen, sagt, schön, ich freue mich, jetzt habe ich wieder so viele Fans dazu gekriegt, ja, und ich mache meine Strichliste und wenn die dann voll ist, dann reicht das. Nein, Christus hat uns von seinem Geist gegeben, von seinem Geist, der unserem Geist, so wie Paulus das bezeugt in dem Römerbrief, immer wieder sagt, du bist ein Kind Gottes. Und Gott ist dein Vater in Jesus Christus. Gott ist derjenige, der Gutes mit dir vorhat. Du brauchst dein Leben nicht aus eigener Kraft zu bestreiten, sondern ich, Gott, ich, Jesus, möchte, dass es dir gut geht und dass du meine Herrlichkeit siehst, dass du bei mir sein kannst, wenn ich in der Herrlichkeit meines Vaters sein werde. Und das erleben wir hier und jetzt schon mitten unter uns. So wie wir uns hier versammeln, indem wir Gott miteinander loben und preisen, indem wir vor sein Angesicht treten und ihn verherrlichen. Das Grab ist leer. Wie schön für uns. Das Grab ist leer und Christus lebt. Mit ihm auch wir. Und die Absicht ist nicht nur, dass wir das sind, sondern die Absicht ist, dass Christus, als er starb, und das haben wir Karfreitag miteinander gefeiert, am Kreuz von Golgatha sein Leben gab für alle Menschen. Keiner ausgeschlossen. Alle sind dabei, alle sind eingeladen, an diesem Leiden und Sterben Christi teilzuhaben, aber auch an seiner Auferstehung. Und der Schlüssel ist nicht, dass ich 10.000 Euro auf den Tisch lege oder 5 Millionen Euro, um irgendwo eintreten zu können. Wenn wir es tun könnten, würden wir es tun. Aber der Schlüssel ist, dass ich Ja sage zu dem Angebot Gottes. Indem ich sage, ich glaube das, ich vertraue dir, Jesus, dass das, was du sagst, wahr ist. Und ich gebe dir mein Leben, damit du das so gestalten kannst, dass du deine Freude dran hast. Und wir lernen, indem wir das getan haben, mit Fallen und wieder auferstehen und wieder fallen und noch wieder auferstehen, dass wir reich werden, indem wir gehorsam werden. Indem wir anfangen, das zu tun, was Gott möchte, dass wir tun. Indem wir anfangen, einander zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Und dann machen wir Erfahrungen, die sind sehr positiv, dass diese Liebe erwidert wird. Und wir machen negative Erfahrungen, wo diese Liebe einfach beiseite geschoben wird und gesagt wird, damit will ich nichts zu tun haben. Aber Christus hat diese Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Und für uns ist die Herausforderung, immer wieder zu lieben, auch wenn es weh tut, und nicht aufzugeben. Festzuhalten an diesem Versprechen Gottes, dass er uns beschenken möchte, wie es auch in dem Hebräerbrief steht, in Kapitel 11, in 2, in Vers 6, mit der Voraussetzung, dass wir glauben. Denn ohne Glauben, schreibt der Schriftsteller des Hebräerbriefs, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, Gott, wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Gott möchte uns Gutes tun und das Beste, was er uns Gutes tun kann, ist, dass wir bei ihm seien, dass wir jetzt schon Anteil haben an dem Guten, das er uns bescheren möchte. Es ist ein Geschenk, das wir auspacken. Als ich meinen Weg mit Jesus angefangen habe, als er mich so angestupst hat und gesagt hat, ich will dich, hat er mir auch mal ein Geschenk gemacht. Und ich muss gestehen, ich packe aus. Aber es fühlt sich an so wie eine umgekehrte Babuschka. Ihr kennt ja die, ne? Das sind ja die Puppen und dann packt man eine Puppe aus, da ist eine zweite Puppe drin, die ist aber immer kleiner. Ich habe aber das Gefühl, seitdem ich angefangen habe, das Geschenk Gottes auszupacken, dieses ewige Leben in Christus, dass die Babuschkas nur größer werden, dass die wachsen. Und der Schlüssel, habe ich immer wieder aufs Neue festgestellt, der Schlüssel ist Vertrauen. Gott, was du tust, ist gut. Jesus, was du tust, dient mir. Und wenn ich dir diene, werde ich wachsen im Glauben, werde ich auch den Stress der Ablehnung, den wir auch so oft als Jünger Jesu miterleben werden wir aushalten können. Und brauchen nicht aufzuhören zu lieben. Was für ein Geschenk ist das? Und es fängt an mit Christi Auferstehung. Wo Jesus vorher gesagt hat, bevor er nach Jerusalem gegangen ist, bevor er ans Kreuz gegangen ist, gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist mitten unter uns. Heute schon. Da brauchen wir nicht weit wegfahren, sondern wir müssen uns hier und jetzt darauf einlassen. Und wir dürfen das tun. Wie gut, dass das Grab leer ist. Wie gut, dass Christus uns vorangegangen ist. Und wir werden jetzt in absehbarer Zeit auch Himmelfahrt und Pfingsten feiern, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Denn das ist auch mit so ein Teil dazu. Gott gibt uns von seinem Geist, er gibt uns von der Fülle seines Geistes. Und das war ja nur möglich durch die Auferstehung. Dadurch, dass Christus durchgehalten hat am Kreuz von Golgatha, dass er auferstanden jetzt ist, in der Gegenwart Gottes lebt und von seinem Geist ausgegossen hat schon auf der Erde und mitten unter uns leben will. Und Johannes, nach unserem Text, den wir miteinander gelesen haben, war der Erste, der ansatzweise das kapiert hat. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Was für ein Geschenk. Und ich kann euch nur einladen, fangt an auszupacken. Und weil auch diese Kapelle hier übervoll wird mit Babuschkas, die nur wachsen, Da passen immer noch ein paar rein. Und es ist gut, dass wir das tun. Weil Christus möchte, dass allen Menschen geholfen wird. Er hat sein Leben nicht nur für uns gegeben, sondern für alle. Und wenn wir anfangen, gehorsam zu sein oder das fortsetzen, was Christus uns gegeben hat, dann werden wir dieses Licht, das Christus für uns war, weiter in die Welt hineintragen. Werden wir das weitertragen und Menschen werden an uns, an unserem Zeugnis, das sie nicht an den Worten ablesen, die wir sprechen oder was wir vielleicht niedergeschrieben haben, sondern vielmehr an unserem Leben sehen, wes Geistes Kinder wir sind. Wem wir nachfolgen, wem wir gehorsam sind. Das ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung, die nicht nur mit den positiven Dingen zu tun hat, sondern vor allem auch, wie gehen wir mit unseren Niederlagen um. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch etliche Niederlagen erlitten. Einige von uns wissen das. Hier in der Gemeinde, beruflich, in meinem Werdegang insgesamt. Der Umgang, wie wir mit diesen Dingen umgehen, zeigt uns viel mehr, wes Geistes Kinder wir sind und was wir an, woran wir uns festklammern oder an wem wir uns festklammern, als unseren Siegen. Wie hieß es denn auch wieder? Never change a winning team. Aber was ist, wenn Niederlagen da sind? Christi Niederlage am Kreuz, als er starb für die Welt, ist der größte Sieg, der errungen wurde. Weil Christus Ja sagte bis zum letzten Atemzug, wo er sagen konnte, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Es braucht nichts mehr hinzugefügt zu werden. Es passt. Und daran dürfen wir teilhaben. Das offene Grab beweist es. Steigt hinein, schaut es euch an. Das Grab ist leer. Jesus lebt und mit ihm auch wir. Das ist ja das Letzte, was ich euch mitgeben möchte an diesem Tag, was Paulus den Korinthern nochmal schreibt, weil die auch daran nochmal gezweifelt haben. Wenn aber Christus gepredigt wird in 1. Korinther 15, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung von den Toten? Gibt es denn keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, ist unsere Predigt vergeblich. Und es ist euch oder auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus nicht auferstanden. Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glauben nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind aber auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten Menschen unter allen Menschen. Aber Christus ist auferstanden. Er hat gesiegt für alle Zeit. Das glauben wir. Das leben wir. Das ist unsere Hoffnung, unsere Freude, unsere Perspektive für Zeit und Ewigkeit. Und wenn wir wissen, dass auch irgendwann unsere Hülle abgelegt wird, dann sind wir bei Christus immer noch gut aufgehoben, weil er das gesagt hat, ich hole euch heim. Ich hole euch, damit ihr dort seid, wo auch ich sein werde, wo ich auch bin. Und das ist die beste Perspektive, die man jemals haben kann. Lasst uns deswegen hinschauen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Und wir als seine Miterben, als seine Jünger, Teilhaber der Herrlichkeit dürfen das erleben und daran teilhaben. Heute angefangen, bis in alle Ewigkeit. Amen.